Mittwoch. Räumung der Turnhalle. Ein Wiedersehen mit der Polizei und auch der gleichen Kommandoleiterin gab es schon am nächsten Tag. Mittwoch. Während die Migrantinnen gerade bei der Mittagsessensausgabe waren, der Hungerstreik wurde nach den Festnahmen und vielen Diskussionen doch ausgesetzt, machten Polizei und Säuberungskommandos in weißen Schutzanzügen und Mundschutz sich daran, den Platz rund um die Turnhalle von Decken und jeglichen persönlichen herumliegenden Gegenständen der Migrantinnen zu säubern. Darüber hinaus wurde alles mit vermutlich Desinfektionsmittel eingesprüht, was die Nutzung der Decken nicht gesünder machte. Aufgebracht kamen die MigrantInnen vom Essen zurück, doch an der de facto Räumung war nichts zu ändern. MigrantInnen und AktivistInnen, die wenigstens ein paar Gegenstände und Decken retten wollten, wurden von der Polizei lautstark, zum Teil mit Körpereinsatz, daran gehindert. Später gab es die gnädige Möglichkeit, einige Decken wieder vom Müllauto herunterzuziehen. Sie waren mittlerweile nass und zum Teil stark verschmutzt. Die ganze Szenerie, der Umgang der Polizei mit den Migrantinnen, war widerwärtig. Die Polizei betrachtete und behandelte durch zahlreiche Gesten die MigrantInnen als minderwertige Menschen. So schenkte die befehlshabende Polizistin einem verzweifelten Mann, der seine Decke suchte, mit einem Lächeln im Gesicht zwei unterschiedliche Schuhe. Die Aufräumarbeiten von Seiten der Polizei fanden ihr groteskes Ende, als die PolizistInnen die am Straßenrand wartenden MigrantInnen aufforderten zu gehen. »You go now, you can go now«, sagten die Polizistinnen. Auf die Frage, wohin denn, gab es nur Schulterzucken von Seiten der Polizei, die erneut anfingen, Drohgebärden zu machen, um die Migrantinnen zu vertreiben. Während einige der Migrantinnen lauter fragten, versuchten ein paar der Aktivistinnen, der befehlshabenden Polizistin, die totale Sinnlosigkeit dieser Aufforderung zu erklären. Ohne Erfolg. Irgendwann machten sich die Migrantinnen auf den Weg, sich irgendwo zu verteilen, aufzulösen, und auch die Polizei fuhr ab. Migrantinnen wie Polizei sahen wir den Tag über in der Stadt verteilt. Tags drauf sahen wir die Migrantinnen mit einzelnen Decken bepackt auf Parkbänken sitzen und abwarten, während Polizistinnen in ihren Autos saßen. Die Letzteren warteten ab, bis sie den Befehl zum Jagen der Migrantinnen erhalten, wenn die Migrantinnen warten, bis sie gejagt werden. Wir sehen die Räumung der Turnhalle in mehrererlei Zusammenhang. Bisherige Erfahrungen mit den Reaktionen der Stadt Calais auf Migrantinnen legten die Vermutung nahe, dass so viele Menschen, die täglich an einem solch zentralen Ort in Calais übernachten, Lagerfeuer machen und sich aufhalten, von der Stadt nicht dauerhaft akzeptiert werden würden. Eine Räumung war also abzusehen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt stattfand, mag an den kleinen Aufmucken der Migrantinnen am Dienstag gelegen haben, möglicherweise inklusive der Unterstützung durch die bei der Polizei nicht gerade beliebten No-Border-Aktivistinnen. Gleichzeitig war am Sonntag, den 14. März, der erste von zwei Wahlgängen der Regionalwahlen in Frankreich. In Calais wurde bei einer Wahlbeteiligung von 37% zu knapp 20% die rechtsextreme Partei Front National unter der Führung von Marine Le Pen, der Tochter des Rechtspopulisten Jean-Marie Le Pen, gewählt. Landesweit erhielt die Front National allein schon 11% der Stimmen. Solche Wahlergebnisse haben bekanntermaßen oftmals eine straffere Umsetzung einer ohnehin schon repressiven Politik zur Folge. Sie bieten regelrecht eine Legitimation, härter durchzugreifen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. So scheint es auch in Calais. Donnerstag. Kontrollen, Festnahmen, Schikane. Diese in wenigen Tagen, Stunden so angewachsene Polizeirepression gegen die Migrantinnen setzte sich am Donnerstag und Freitag fort. Das Egyptian House und ein weiteres Migrantinnen-Squad wurden geräumt, alle Anwesenden festgenommen, mehrmals kam die Polizei zum Africa House und nahm einzelne Leute, einmal 20 Menschen auf einmal, fest. Die Menschen, die vor den Turnhallen geschlafen hatten, kehrten zum Schlafen an die Orte ihrer früheren Jungles zurück. Sie spalteten sich in ihre kleinen Nationalitätsgruppen auf. Die Paschtun suchten sich einige alte Güterzüge auf Abstellgleisen auf und unter denen sie übernachteten. Am Donnerstag berichteten sie, dass in der Nacht die Polizei 5-mal gekommen sei, sich einmal regelrecht angepirscht hatte, um sie zu kontrollieren. Einzelne wurden dabei immer wieder festgenommen, zur Wache gebracht und nach einigen Stunden wieder laufen gelassen. Für diese Person bedeutete das einen ärgerlichen 2-stündigen Weg zurück bei Regen. Ein Mann erzählte uns, dass er seit dem gestrigen Abend 4-mal festgenommen worden sei. Schikane, reine Schikane. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden wir Zeugen eines Polizeibesuchs auf den Gleisen. Skurril erschien das Zusammentreffen von MigrantInnen, Polizistinnen und AktivistInnen. Alle Gruppen mussten über Gleise und Züge klettern, weit genug von der Stadt entfernt, sodass niemand Außenstehendes dieses verrückte Spiel mitverfolgen konnte. Aber vielleicht will auch niemand so etwas sehen. Wir AktivistInnen von No Border waren gekommen, um den MigrantInnen Decken und Plan zu geben, damit diese sich vor Regen und Kälte etwas schützen können. Um die 100 Menschen hielten sich um Calais herum auf, entweder in den Dünen oder auf den Abstellgleisen. Sie besaßen keine Decken gegen die Kälte und kein Wasser gegen den Durst. Und das mitten in Westeuropa. Während in der Stadt die Sporthallen leer stehen und die Kirche mit einem Auto herumfährt, in welchem ein Zettel hängt, der fälschlicherweise sagt, "Please, we take just people under age 18 and 6 to the church, because there is no enough space in the church. We are sorry." Welch Hohn. Freitag zum Abschied. Am Freitagvormittag bereitete die Polizei den No-Border-Aktivistinnen noch ein ganz persönliches Abschiedsgeschenk. Sie räumten das leerstehende und besetzte Haus, in dem wir schliefen, und nahmen 4 Aktivistinnen für 6 Stunden fest. Nach langem Warten und Verweigern der Aussage hieß es jedoch, dass es keine Strafverfolgung gebe, wir lediglich verschwinden sollten. Man wolle uns nicht mehr sehen. Immerhin das soll nicht verschwiegen werden, durften wir noch unsere Sachen aus dem Squad holen. Und so traten die meisten No-Border-Aktivistinnen Freitagnacht ebenfalls die Heimreise an. Froh und sich mitschuldig fühlend zugleich, diesen erdrückenden Ort verlassen zu können und zu Hause wieder in den Genuss von Betten, Decken und Duschen zu kommen. Viele der MigrantInnen jedoch bleiben in ihren Squads, auf der Straße, auf den realen wie sinnbildlichen Abstellgleisen von Calais, wo sie getrieben werden von einer Stadt, einem Land, einem Kontinent, von anderen Menschen, die nicht mit ihnen umgehen können, die sie nicht sehen wollen und deshalb ignorieren, die Angst vor ihnen haben und die sie deshalb quälen, statt mit ihnen zu reden und dann zu überlegen, was getan werden könnte. Die Migrantinnen werden nicht einfach so verschwinden. Sie wollen nach Großbritannien. Die letzte Grenze von den vielen als sicher bezeichneten Grenzen und führen uns ein grundsätzliches Problem dieser Welt vor Augen, auf das sie dies auch weiterhin tun. No borders, no nations.
Schweigen, ein Resümee. Eine ganze Stadt schweigt angesichts dieses täglichen Unrechts gegenüber Menschen, die einfach nur einen Traum haben und den Mut aufgebracht haben, sich auf den Weg zu machen. Die zum Teil so viel Leid erfahren haben, zu Hause oder unterwegs, sich verändert haben in der Zeit der Reise. Bei etwas Ruhe erzählen sie davon, beim Tee, am Lagerfeuer, beim Mittagessen, beim Warten auf die Nacht. So viele Geschichten vom Eingeschlossensein, Armsein, auf der Suche nach der Familie sein, Minderheit zu sein, kriegsmüde zu sein. Geschichten über Stationen der Reise, über Gefühle, über das Hier und Jetzt, über die Utopien vom freundlichen, glücklichen, gelobten Europa. Über eine Stadt wie Calais, schmerzverzogenes Gesicht eines 17-jährigen jungen Sudanesen beim Kopfschütteln auf die Frage, ob er Kontakt zu seiner Familie in Darfur hat, ob er Interesse an aktueller Information zur Situation in Darfur haben möchte. No, sagte er. No, please, no. Diese Geschichten scheinen in Calais keine Geschichte wert. Die Stadt schweigt sich aus. Die Polizei tut nur ihren Job. Auf Anweisung. Ohne jegliche Verantwortung. Bleiben die NGOs, welche die täglichen Essensausgaben organisieren? Sie geben das Nötigste. Macht es euch nicht zu gemütlich, scheinen sie zu sagen. Mit der Stadtverwaltung und Polizei im Nacken. Bleibt die Kirche, die alle paar Tage mit einem Auto 4 Leute abholt, damit sie sich duschen können. Es scheinen aktuell um die 300 Migrantinnen in Calais zu sein. Die Leute rennen um die Wette zu diesem Auto. Das Schmunzeln darüber bleibt im Hals stecken. Bleibt der UNHCR, die Flüchtlingsorganisation der UN. Welche Rolle, ich möchte sagen, welches Spiel sie spielen, ist nicht ganz klar. Aufgrund der zahlreichen Festnahmen dieser Tage wurden Fingerabdrücke genommen, die noch nie gegeben worden waren. Ein zerplatzter Traum von vielleicht möglichen Leben mit Papieren in England durch das Drücken eines Fingers auf Stempelkissen. Auf einen kleinen Scanner. Menschen, die uns in den ersten Tagen stets gut gelaunt begegnet waren, sahen am Donnerstag so unendlich niedergeschlagen und müde drein. Nächte ohne Schlaf, Hetzjagden mit der Polizei, Fingerabdrücke. Und viele von ihnen, so viele erzählten, dass sie Abkommen mit dem UNHCR unterschrieben hätten, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Hoffnungslosigkeit überredet von den UN-Mitarbeiterinnen. Abkommen darüber, dass der UNHCR ihnen helfen würde, einen hoffnungslosen Asylantrag für Frankreich zu stellen, sowie wer auf Asyl von vornherein keine Chance hat, die Übernahme der Flugkosten ins Heimatland durch den UNHCR. Sogar die Finanzierung der Tage bis zum Flug im Hotel. Das Niederschlagen der Augen, Kopfschütteln. Was bedeutet eine Heimreise von wenigen Stunden Flug in den Iran, Sudan, Afghanistan für diese Menschen? Wir können es nicht wissen, es uns nicht annähernd ausmalen. Für die meisten wohl in erster Linie ein Scheitern. Für manche Unglück, Krieg, Folter, Tod. In meinem Kopf schwirren die verunsicherten Gesichter von Menschen, die ich kennenlernen durfte, wie sie schweigend im UNHCR-Auto auf der Straße an mir vorüberfahren, mir nachschauen. Ich winke, und mir bleibt für den Moment auch nichts anderes, als zu schweigen. Doch mit Tränen in den Augen, angesichts dieser Hoffnungslosigkeit, dieses todesmütigen, geplatzten Traumes, dieser schreienden Ungerechtigkeit, die da an mir vorbeifährt. All das wegen einer zufälligen Geburt, an einem zufälligen Ort und einem Stück Papier, das man daraufhin bekommt. Oder eben nicht.